Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Sterben, das müssen wir alle. Die Frage ist nur, wann und wie und was das Leben vorher zu bieten hatte. In Cannes scheint das Leben leicht. Wir berichten gleich von dort, vom Endspurt beim wichtigsten Filmfest weltweit. Aber auch an der Croisette ist es nicht mehr nur leicht. Es gibt Proteste von Klimaschützern gegen die Dieselwolken, die die klimatisierten Superjachten der Superreichen in den Himmel blasen und damit zum Klimawandel beitragen. Angesichts der aktuellen Krisen, vor allem angesichts des Klimawandels, machen sich besonders junge Leute Sorgen und zweifeln, ob diese Welt noch zu retten ist. In Berlin wurde an zwei Abenden nachgedacht darüber, wie Literatur helfen kann, die verlorene Zuversicht einer ganzen Generation zu mildern. Die Unwetter in Italien vor einer Woche, die dürften einen gegenteiligen Effekt haben. 100 Gemeinden meldeten dort schwere Schäden und sind die Schäden an Kulturgütern sichtbar. Auch darüber berichten wir. Ebenso über eine Phaedra in Recklinghausen. Da stellen sich dann ganz andere Fragen zum Thema Sterben. Der Klimawandel und die Umweltbelastung, das sind Themen, die vor allem bei Jüngeren zu Hilflosigkeit und Verzweiflung führen. Aktuelle Studien zeigen, dass sie wenig Hoffnung in die Zukunft setzen und sich fragen, ob man da noch Kinder haben sollte. Das Literaturforum am Berliner Brechthaus, das hat an zwei Abenden darüber diskutiert, welche literarischen Erzählungen dabei helfen könnten, die Lähmung und die Angst zu überwinden und zu konstruktiven Zukunftsnarrativen zu kommen. Cornelius Wüllenkämper hat die Debatte verfolgt.
Die Warnungen und immer neuen Messrekorde der Wissenschaft allein übersteigen in ihrer apokalyptischen Absolutheit die Grenzen menschlicher Reflexionsfähigkeit. Verena Kantrowitsch vom Verein Psychologists for Future plädierte bei der Diskussion über Klimaangst und Literatur für ein optimistischeres Menschenbild, um sich aus der, Zitat, erlernten Hilflosigkeit zu lösen.
Jenseits von Geschichten über wie kann es sein, glaube ich immer, wir müssen uns darüber unterhalten, wie können wir sein. Ich glaube, dass die Geschichten, die wir uns als Mensch erzählen, auch erstmal wichtig sind, um überhaupt eine Vision glaubwürdig werden zu lassen. Also wie können wir denn in einer transformierten Welt landen, wo wir dann eine Kreislaufwirtschaft haben, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass wir doch viel zu egoistisch, gierig und doof dafür sind. Also da brauchen wir eine Alternative.
Während sich die Climate Fiction der vergangenen 20 Jahre zumeist darin erschöpfte, spektakuläre Untergangsszenarien zu entwerfen, scheint die Literatur gegenwärtig einen aufgeklärten, geradezu pragmatischen Umgang mit der Klimakrise zu pflegen. Steigende Temperaturen, Wassermangel und Smog sind in manchen Weltgegenden längst alltägliche Realität, so die Autorin Franziska Gänzler. Ihr Roman »Ewig Sommer« erzählt vom Leben in einer Welt, in der Schutzmasken und Wasserrationierung auch in Deutschland zum Alltag gehören.
Für mich ging es weniger darum, wirklich einen proaktiven Umgang zu entwickeln, sondern es ging eigentlich genau eher um das Gegenteil, um so ein sich darin einrichten, so ein adaptives Verhalten. Das finde ich halt total nachvollziehbar und super menschlich, dass man ja immer so einen Privatbereich zu schützen hat und andere Probleme, die erstmal die Aufmerksamkeit brauchen. Und mir ging es mehr halt darum, so zu denken, in dieser Welt, was passiert mit den Menschen.
In Gänzlers Zukunftsszenario schließt die Klimabedrohung freudige Zwischenmenschlichkeit nicht aus. Der diffuse Glaube an bessere Zeiten und Temperaturen schürt laut Gänzler allerdings eine schädliche Hoffnung. Zugleich entwirft sie eine menschliche Zukunft jenseits der Katastrophe und verharrt nicht in der Beschwörung wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeiten. Das gilt auch für Theresia Enzensbergers Roman »Auf See« über eine künstliche Seestadt in der Ostsee als Rettung vor dem Chaos der übrig gebliebenen Welt.
Die See war ruhig und schwarz. Mein Vater mochte es nicht, wenn ich an Deck ging, aber die erste Morgenstunde gehörte mir. Ich sollte meditieren, stattdessen setzte ich mich auf das Dach meines Schlafquartiers in eine Mulde, schaute über die Seestadt hinaus aufs Meer und dachte über die Zukunft, oder besser gesagt über die Wahrscheinlichkeit ihres Ausbleibens nach.
Bei Enzensberger steht nicht die Strategie des Einzelnen im Mittelpunkt, sondern die Zukunftsvision eines Tech-Unternehmers à la Elon Musk, der die Erlösung der Menschheit allein im wissenschaftlichen Fortschritt und natürlich in den notwendigen Finanzinvestitionen sucht. Auch das eine trügerische Hoffnung? Optimismus als verkaufsfördernder Selbstzweck? Die Potsdamer Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider forderte im Brechthaus den Mut zur Hoffnungslosigkeit.
Ja, wir brauchen die Hoffnung, aber die Hoffnung kann auch in eine rosa Brille führen, indem wir das Prinzip Hoffnung absolut setzen. Und mir hat immer eingeleuchtet, dass man eben auch da durch muss. Und letztendlich das erstmal sich auch vergegenwärtigen muss, soweit es eben möglich ist, um daraus dann neue Ideen zu entwickeln. Aber ich glaube, es ist schwierig, davor schon Halt zu machen und einfach dann so die Hoffnung dahin zu setzen. Das ist für mich Marketing.
Tim Holland las aus seinem Gedichtband »Wir zaudern, wir brennen« von der Suche nach einer neuen Ordnung angesichts der großen Schmelze. Leona Stahlmann trug aus ihrem, so die Autorin, versehentlichen Hoffnungsroman diese ganz belanglosen Wunder vor, über Menschen, die sich am Rande der Katastrophe eingerichtet haben. Die Literaturen der Klimakrise eint ein Gedanke. Sie spielen fiktive Szenarien und Lebensweisen durch, erfinden Handlungsräume gegen den lähmenden Katastrophismus. Die eigentliche Dystopie, das wurde an den beiden Abenden über Klimaangst und Literatur deutlich, bestünde im Ende von Geschichten, Vorstellungen und Träumen.
Positive Zukunftsvision, eine Tagung über Klimaangst und Literatur im Literaturforum des Berliner Brechthauses. Wie gesagt, auch in Cannes ist der Klimawandel Thema. Ein Umweltkollektiv macht dort Dieselverbrauch und CO2-Emissionen der vor der Küste liegenden Superjachten öffentlich und damit aufmerksam auf die gigantischen ökologischen Fußabdrücke der prominenten Filmfestspielbesucher. Manche wie Amazon-Chef Bezos, dessen Yacht gerade in Cannes liegt, auch mit eigenem Hubschrauber. Im Wettbewerb, um den es uns wesentlich geht, konkurrieren 21 Filme in diesem Jahr um die Goldene Palme. Heute Abend sind die letzten davon zu sehen. Dann werden die Preise vergeben beim wichtigsten Filmfestival überhaupt. Für uns ist Katja Nicodemus in Cannes. Frau Nicodemus, über viele Filme haben wir in Kultur heute schon gesprochen. Inzwischen haben Sie schon ganz guten Überblick. Was ist denn das für ein Jahrgang der 2023er?
Ja, ich musste eigentlich immer wieder an so einen Weinjahrgang denken oder an eine Weinprobe. Da kann man sagen, das las sich irgendwie alles ganz gut auf der Karte mit vielen bekannten Namen, viele schwere, ältere Rotweine. Aber irgendwie sind dann im Keller doch einige ja umgekippt, bisschen essigsauer geworden. Und vor allem, finde ich, gab es wenig Weine oder wenige Wettbewerbsteilnehmer mit einem wirklich beeindruckenden Abgang, mit Bildern, die wirklich in Erinnerung bleiben.
Gibt's denn die übliche Frage Themen und Tendenzen, die Sie festmachen können im Kino?
Ja, manchmal redet man die sich ja so ein bisschen zurecht, ja, weil man ja immer versucht, eine Form zu finden oder so ein Muster in den vielen Filmen, die man hier sieht. Aber ich fand schon, es gab was doch Auffälliges. Und zwar gab es doch viele oder mehrere Filme mit sehr komplexen, auch übergriffigen Protagonistinnen, die sich so wie mit Widerhaken in der Erinnerung festsetzen. Und gestern lief ja einer der letzten Wettbewerbsfilme, L'été dernier, der letzte Sommer, von der französischen Regisseurin Catherine Breillat. Und Breillat hat sich ja mit ihren Filmen seit jeher wirklich mit weiblicher Sexualität auseinandergesetzt, teils auf provozierende Weise. Und ihr neuer Film ist ein Remake des skandinavischen Films Königin. Und es geht um eine Frau, eine erfolgreiche Autorin, Anwältin auch, spezialisiert auf Missbrauchsfälle. Und diese Anwältin beginnt eine Affäre mit ihrem 17-jährigen Stiefsohn. Und diese Frau wird wirklich auf faszinierend kühle Weise gespielt von der französischen Schauspielerin Léa Drucker. Und das ja, Irritierende ist, dass dieser Film diese Affäre nicht bewertet. Also er stellt vielmehr verstörende Fragen. Wo hört die Liebe auf? Wo beginnt die Übertretung? Wer hat die Verantwortung für die Übertretung? Und Julianne Moore hatte hier ja auch im Wettbewerb von Cannes die Rolle einer Hausfrau, die eine Affäre mit einem 13-Jährigen hatte, den sie dann auch geheiratet hat in Todd Haynes Film. Und ja, das war wirklich so ein Wettbewerb der im besten Sinne ungefälligen Heldinnen, kann man sagen.
Heldinnen auf der einen Seite, ältere Männer auf der anderen Seite. Sie haben die schweren älteren Rotweine angesprochen. Gestern Abend hatte Wim Wenders Perfect Days Premiere. Und es sind erstaunlich viele Filme von Regisseuren durch, die man vielleicht mit dem Begriff Altmeister fassen könnte oder eben schwerer Rotwein. Nanni Moretti, Arki Kaurismäki, Ken Loach. Vielleicht gehört Wes Anderson ja auch schon dazu. Wir wollen nicht das Alter diskriminieren, aber bestimmt diese Generation auch das Gegenwartskino noch so sehr?
Ich würde mal sagen, sie bestimmt kann, weil die Einladungspolitik dieses Festivals, die setzt wirklich auf männlich, alt, berühmt. Und eigentlich mag ich diesen Kampfbegriff auch nicht, alte weiße Männer. Also einer meiner Lieblingsregisseure, der Portugiese Manuel Oliveira, der hat noch mit 95 Jahren eigentlich sehr junge, poetische Filme gedreht. Aber die Herrenrunde, die hier so zur 76. Cannes-Ausgabe versammelt wurde, die war wirklich ein bisschen uninspiriert und selbstbezogen. Am schlimmsten wirklich der Film von Nanni Moretti. A Brighter Tomorrow. Er selbst spielt einen Regisseur, der einen Film über die Kommunistische Partei Italiens dreht. Und er erklärt uns in diesem Film, wie toll er Kino macht und wie schlecht die anderen Kino machen. Also da dachte man wirklich, es braucht mal so eine Art, ja, so eine Altersführerscheinprüfung für Regisseure. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, ja, Wim Wenders, der hat wirklich einen sehr sanften, schönen Film gedreht, Perfect Days, ein Roadmovie in Tokio über einen Toilettenreiniger. Und dieser Mann, er hat eine Vergangenheit, die wir nicht kennen, dieser Toilettenreiniger, er ist in diesem Job bei sich angekommen, er hat seinen Lebensrhythmus gefunden, er putzt diese ja teilweise von Star-Architekten entworfenen Toiletten und er ist auch eine Art alter Ego des Regisseurs, weil er hört amerikanische Popmusik, er fotografiert analog und ja, und Wim Wenders ist es gelungen, wirklich sich mit diesem Film Perfect Days treu zu bleiben und sich trotzdem neu zu erfinden. Also der muss diese Führerscheinprüfung nicht nochmal machen, glaube ich.
Wim Wenders, ein deutscher Gast in Cannes, Sandra Hüller auch. Die ist ja in gleich zwei Filmen im Wettbewerb zu sehen. In Jonathan Glazers Zone of Interest, den haben Sie schon für uns besprochen hier bei Kultur heute. Und in Justine Triests Anatomy of a Fall. Beide Filme kamen gut an bei der Kritik. Sandra Hüller ist deswegen oder wird so gehandelt als Favoritin für diese kleine goldene Palme, die man als beste Darstellerin bekommt. Zu Recht?
Ich meine, es war wirklich, diese Cannes-Ausgabe war die von Sandra Hüller. Ich meine, die wurde ja damals vor ein paar Jahren für Toni Erdmann gefeiert. Und jetzt in diesen beiden Filmen hat sie so unterschiedliche Facetten. Also als Schriftstellerin, die beschuldigt wird, ihren Mann ermordet zu haben in Anatomie eines Sturzes oder Anatomie d'une Chute von eben Justine Triet, da ist sie wirklich auch eine dieser weiblichen Zumutungen im besten Sinne. Eine Frau, die sich den Klischees und Einordnungen entzieht, die auch ein bisschen übergriffig ist. Und Sie haben es ja schon erwähnt, in Jonathan Glazers Film The Zone of Interest, da spielt sie eben Hedwig Höss, die Ehefrau des Lagerkommandanten von Auschwitz. Und das ist eine Rolle, die sie mit einer kühlen Beiläufigkeit spielt, die einem die Kehle zusammenschnürt. Also ja, auf jeden Fall eine Palme für sie, das wäre toll.
Katja Nikodemus aus Cannes. Morgen schauen wir ja hier bei Kultur heute auf die Nebenreihen. Und am Sonntag bilanziert Katja Nikodemus für uns das ganze Filmfest und natürlich die Preisvergabe. Vielen Dank. In der italienischen Emilia-Romagna, da haben vor einer Woche starke Regenfälle in rund 100 Gemeinden schwere Schäden verursacht. In manchen Orten stand das Wasser Meter hoch und Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Mehrere Menschen starben. Die Folgen, die werden noch jahrelang spürbar sein und das gilt auch für den Tourismus in der Region. Die Kultur, die steht da erstmal nicht so ganz oben auf der Dringlichkeitsliste, aber mit etwas Abstand werden nun auch die Schäden an den Kulturgütern in der Region sichtbar. Andreas Strobel berichtet aus Italien.
Die Schäden in der Emilia-Romagna zeigen sich immer deutlicher, auch im Kulturbereich. Wie viele unterschiedliche Kulturgüter betroffen sind, zeigt ein Anruf bei Mauro Felicori. Er ist Kulturminister der Region und seine Aufzählung zu den Schäden ist lang. Das Theater in Lugo war überflutet, die Lagerräume des Alighieri-Theaters in Ravenna auch. Es gibt Schäden an Bibliotheken und Archiven und natürlich auch Schäden an Kirchen. In der ganzen Region sind besonders die Gebäude betroffen, deren Keller und Erdgeschosse nach den verheerenden Niederschlägen unter Wasser standen. Die unmittelbaren Schäden für die Kultur in der Region beziffert der Minister aktuell auf 40 Millionen Euro. Aber die Folgen sind noch größer, erklärt Felicori. Man kann die Welt der Kultur auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten. Es gibt handwerkliche Unternehmen, also Menschen, die jetzt nicht arbeiten können. Etwa weil ihr Arbeitsplatz nach den Überschwemmungen erstmal unbrauchbar geworden ist. Wie in Faenza. Die Straßen in dem Städtchen standen meterhoch unter Wasser. Mehrere tausend Menschen mussten hier ihre Häuser verlassen. International bekannt ist Faenza für seine Keramikkunst, zu besichtigen in mehreren Museen. Einige von ihnen standen nach den Regenfällen unter Wasser, wie das Museum Sauli. Während die Keramiken vor allem von Schlamm befreit werden müssen, sind Bücher und Zeichnungen vom Wasser verklebt. Das berichtet Claudia Casali, Direktorin des Internationalen Keramikmuseums in Faenza, das selbst weniger betroffen ist. Ihr Haus nimmt andere Künstlerinnen und Künstler bei sich auf, gibt ihnen Platz zum Arbeiten und Wohnen. Und öffnete am Dienstag auch wieder seine Tore für Besucherinnen und Besucher. Es ist eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität in den Orten, die unsere Identität hier prägen. Und es gibt uns moralische Unterstützung durch die Kunst und die Schönheit, sagt Direktorin Casali. In Cesena, südöstlich von Faenza, steht die Malatestiana-Bibliothek. Als europaweit älteste städtische Bibliothek zählt sie zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Auch hier war nach den Regenfällen Wasser eingedrungen. Nach den Schäden in der Region stellt sich die Frage, ob Kulturgüter in Italien gut genug geschützt sind vor Naturkatastrophen. Kulturminister Filicori verteidigt die bisherigen Vorkehrungen. Wir hatten ein sicheres und gut organisiertes System. Aber jetzt ist etwas passiert, das vorher noch nie passiert ist. Unser System beruht also auf einer Welt, die seit einer Woche eine andere ist. Als Vorbereitung auf zukünftige Extremwetterereignisse stellt Mauro Filicori auch Konventionen in Frage. Es gibt die feste Gewohnheit, Bibliotheken und Archive im Erdgeschoss oder in Kellern unterzubringen, weil das wegen des Gewichts der Bücher am besten ist. Aber dadurch maximiert man die Risiken. Denn Keller laufen im Falle von Fluten eben zuerst voll.
Die Unwetterfolgen in der Emilia-Romagna für die Kultureinrichtungen und Denkmäler. Die Schriftstellerin Nino Haratischvili, die stammt aus Georgien, aber ihre steile Karriere, die hat sie auch in Deutschland gemacht. Alle ihre großen Romane, von Das achte Leben für Brilka bis zu Das mangelnde Licht, hat jeweils das Thalia-Theater in Hamburg uraufgeführt, inszeniert von Jette Steckel. Haratischvili arbeitet auch selbst als Regisseurin. In Marburg hat sie gerade eine gelobte zweisprachige Produktion erarbeitet, Georgisch und Deutsch. Die ist gerade in Tiflis zu Gast. Und erstmals zeigt jetzt auch das Berliner Ensemble einen dramatischen Text von Nino Haratischvili. Phädra in Flammen. Eine Überschreibung, wie das mittlerweile häufig heißt, des antiken Phädra-Stoffes. Und in der Tat, hier ist alles ganz anders als gewohnt. Michael Lages war gestern bei der Uraufführung, die das Berliner Ensemble bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen zeigt.
Das Staunen ist beträchtlich. Das soll ein Text von Nino Haratischvili sein? Wenig hat er von der Sprachgewalt, die die Romane auszeichnet und auch die Bühnenfassungen. Stattdessen reduziert die Autorin hier die eigene Sprache auf ziemlich alltäglichen Ton. Der ist ruppig und grob, manchmal geradezu platt und banal. Das bekommt dem Original nicht wirklich gut.
Ich bin es leid, werde ich ihm sagen. Und es ist mein Recht, mich selbst zurückzufordern. Es ist mein Recht als Königin und als Frau, werde ich ihm sagen.
Die Königin ist in den Wechseljahren. In Flammen ist der Begriff dafür im Georgischen. Und Constanze Becker klagt. 20 Jahre lang sei sie verwelkt an der Seite eines Mannes, der sich immer nur für die eigenen politischen Erfolge und militärischen Siege, aber nie wirklich für sie und eigentlich auch nicht für die beiden gemeinsamen Söhne interessiert habe. Kein eigenes Leben habe sie gelebt. Aber diese Wutrede hält sie nur für sich und das Publikum. Dem Gatten Theseus schenkt sie derart bitterreinen Wein nie ein. Wenn der nach Hause kommt und das dekorativ umgehängte Bärenfell ablegt, legt sie sich durchaus noch neben ihn darauf, bereit für die ehelichen Pflichten.
Meine Schönen.
Mein König.
Die Sehnsucht hat mir keine Ruhe gelassen und so bin ich vorzeitig zurückgekehrt. Kriege ich denn keinen Kuss?
Noch immer wirkt offenbar das Versprechen des Herrschers, gespielt von Oliver Krauser, sich irgendwann nach Abdankung und Übergabe der Macht im Staate an den Sohn Demophon mit Frau Phädra zurückzuziehen auf eine einsame Insel. Der Text trägt ziemlich schwer an den 0815-Klischees, die Haratischvili der antiken Fabel überstülpt. In der verfällt ja die alternde Königin eigentlich dem Stiefsohn Hippolytos. Als der sie zurückweist, bringt sie sich um und diesen Tod rächt wiederum der Herrscher und Witwer am eigenen potenziellen Nachfolger. Bei Haratischvili wird nun gerade der Machtwechsel vorbereitet. Sohn Demophon soll verheiratet werden mit einem Mädchen, das Papa ausgesucht hat. Aber die junge Persea stürzt die Herrschaft ins Chaos, stärkt zunächst wie im Kinderspiel dem unangepassten Zweitsohn Akamos den Rücken gegen die Eltern, verführt dann, viel, viel schlimmer, Mutter Phädra. Ob die junge Frau, Lili Epli, spielt sie dabei berechnend vorgeht, wird nie richtig klar. Aber sie weckt in Phädra, wie sehr die sich auch dagegen zu wehren versucht, die Träume vom richtigen Leben im Falschen. Die lesbische Beziehung aber ist nun der schlimmstmögliche Skandal. Und Paul Herwig als intrigant fundamentalistischer, zutiefst machthungriger Hohepriester Panopeus fügt alles so, dass die Fremde schließlich im Menschenopfer endet, zerfleischt ausgerechnet von den Hunden des tierliebenden Akamos.
Bitte, bitte, halt sie auf. Das bist du nicht, das sind
wir nicht. Wir lassen keine Menschen zerfleischen, wir...
Nicht!
Und Phaedra sitzt verstummt vor den Scherben von etwas, was noch einmal im fortgeschrittenen Alter Zukunft hätte sein können, während Akamus die eigenen Hunde vergiftet, Demophon die Herrschaftsübernahme verweigert und flüchtet, Theseus die Welt nicht mehr versteht und Panopeus absehbar die Macht im Staate übernehmen wird. Der Dramaturgie lässt sich folgen, die Sprache aber steht sich immer wieder selber im Wege. Die große Fabel macht sie beharrlich klein und banal. Die Gegenwärtigkeit, die Haratischvili mit natürlich vor allem feministischen Motiven beschwört, gibt nichts her außer einer flachen Kolportage. Die vor allem mit Film vertraute niederländische Regisseurin Nanuke Leopold fügt der Geschichte auch keine eigene Haltung hinzu, erzählt sie in einer wenig hilfreichen Szenerie von Elsie de Bruyne, die eine Art Becken mit rotem Sand drin zwischen Wände hinten rechts und links drapiert hat, mit Bildern von Mondkratern und einer Art explodierender Sonne zum vernichtenden Finale. Das alles ist ziemlich enttäuschend. Wer bislang viel hielt von der Romanautorin Nino Haratischvili, schaut hier eher einer Laubsägearbeit zu.
Phaedra in Flammen vom Berliner Ensemble bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Was fehlt, sind die Kulturmeldungen. Hanna Rau hat sie.
Nachdem Claudia Roth bei dem jüdischen Musikwettbewerb Eurovision ausgebuht wurde, haben sich nun zahlreiche jüdische Kulturschaffende und Politiker in einem offenen Brief hinter die Kulturstaatsministerin gestellt. Unter dem Titel »Nicht in unserem Namen« monieren sie, dass der steigende Antisemitismus in der Gesellschaft nicht Claudia Roth angelastet werden dürfe. Deren politische Biografie zeuge vom lebenslangen Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Zu den 50 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern zählen Daniel Barenboim, Igor Levit, Miron Mendel, Eva Menasse und Sascha Mariana Salzmann. Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt die Berliner Polizei gegen Roger Waters. Der Rockmusiker soll bei 2 Konzerten in Berlin Kleidung getragen haben, die wie eine SS-Uniform aussah. Jetzt wird ermittelt, ob der frühere Pink Floyd-Musiker damit die Würde von Opfern des Nationalsozialismus verletzt und die NS-Herrschaft verherrlicht hat. Soeben hat uns die Meldung vom Tod des Dirigenten Wolf-Dieter Hauschild erreicht. Hauschild gehörte als Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters und des Rundfunkchors Leipzig zu den führenden Dirigenten in der DDR, ehe er in den Westen ausreiste. Hier wirkte er als Generalmusikdirektor in Stuttgart und Chefdirigent der Essener Philharmoniker. Wie sein Sohn Thomas Hauschild heute mitteilte, starb der Musiker bereits am Himmelfahrtstag im Alter von 85 Jahren in Leipzig. Und auch Peter Zeindler, der Altmeister des deutschen Agentenromans, ist tot. Gleich 4-mal wurde er für seine Thriller um den BND-Agenten Konrad Sempritzky mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Gestartet hat der promovierte Germanist seine Karriere als Schriftsteller übrigens mit Theaterstücken. Später hat er einen Schlüsselroman über die deutsche Verlagswelt veröffentlicht. Sein eigentliches Zuhause aber war der Spionageroman.
Es ist eigentlich so, dass ich schon immer wieder Nicht-Agenten-Romane schreiben möchte. Aber es ist ganz schwierig, aus dem Genre rauszukommen. Und ich komme eigentlich, glaube ich, auch gar nicht mehr raus. Aber es ist natürlich auch so, ich liebe dieses Genre des Agentenromans. Und das ist halt mein altes Thema, Fiktion und Realität.
Jetzt ist Peter Zeindler im Alter von 89 Jahren gestorben. Seit gerade einmal 2 Jahren ist Gustavo Dudamel Musikdirektor der Nationaloper in Paris. Jetzt ist bekannt geworden, dass er das Haus nach dieser Saison schon wieder verlassen möchte. Und zwar aus privaten Gründen. Dudamel, der außerdem Chefdirigent des Los Angeles Philharmonic ist, möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Die Arbeit dürfte dem venezolanischen Stardirigenten dennoch nicht ausgehen. Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Dudamel 2026 die Leitung des New York Philharmonic Orchestras übernehmen wird. Nach dem öffentlichen Aufschrei über die Arbeitsbedingungen am Filmset der Produktion von Til Schweigers Film Manta Manta 2. Teil haben nun 29 Branchenverbände und Organisationen die Initiative Fair Film gestartet. Sie fordern von der Bundesregierung, dass sozialverträgliche und faire Bedingungen in der Filmwirtschaft gesetzlich verankert werden. Konkret geht es etwa um die Anzahl der Drehtage, um verbindliche Überstundenregelungen, Mindestgagen und Sozialleistungen für Freie. Die diesjährige Mülheimer Kinderstücke-Preis geht an den Dramatiker Roland Schimmelpfennig und seine Neuinterpretation der kleinen Meerjungfrau. Das Stück lasse Assoziationen sowohl zur Flucht über das Mittelmeer als auch zum Aufbruch in eine bessere Zukunft zu, urteilte die Jury.
Die Kulturmeldungen waren das mit Hanna Rau. Dankeschön. Die Pflegereform, das Heizungsgesetz und der Besuch von Olaf Scholz im Baltikum, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.